HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Sopranistin Marlies Petersen. Gastgeber ist Eckart Röhlke. In der Oper in Frankfurt hat sie als lustige Witwe Hannah Glavary einen rauschenden Erfolg gefeiert. Auf den großen Opernbühnen der Welt ist sie zu Hause. Ihr Repertoire ist groß, ihre Interessen sind vielfältig. Jetzt sitzt sie mir gegenüber im Studio. Guten Tag, Frau Petersen.
Guten Tag, Herr Röhlke.
In Ihrer Jugend haben Sie viel Popmusik auch gehört. Sie haben Jazz gesungen, Sie haben auch im Chor gesungen als junge Frau. Sie sind nach dem Abitur auch in der Popband eingestiegen. Mhm. Ist das ein bisschen ein Zufall vielleicht sogar, dass Sie Opern- und Liedsängerin geworden sind? Sind das besondere Umstände gewesen? Hätte es genauso gut in eine andere Richtung gehen können?
Das hätte tatsächlich in eine andere Richtung gehen können. Kurz bevor ich mich dann für die Klassik entschieden habe, habe ich tatsächlich mal bei Cats in Hamburg vorgesungen und wollte in die Musical-Schiene gehen. Hab dann aber irgendwie eine Erleuchtung gehabt, dass ich in die klassische Richtung gehen möchte, weil ich natürlich auch das Klavier sehr früh gelernt habe, sehr viel mit Klassik im Klavierbereich in Berührung kam und dann eben so einen entscheidenden Moment hatte im Kirchenchor in Tuttlingen, wo ich wirklich gedacht habe, wie grandios ist das, wenn man mit der Stimme auf eine klassische Art singen kann. Ja, und dann habe ich doch einfach die klassische Musik gewählt.
So also klingt Ihre Stimme, Frau Petersen, wenn Sie sprechen. Können die Hörerinnen, können die Hörer denn aus dieser Sprechstimme, die wir jetzt vielleicht 2 Minuten gehört haben, kann man da Rückschlüsse ziehen auf Ihre Gesangsstimme?
Nee, gar nicht. Ich werde auch oft darauf angesprochen, dass ich so normal und eigentlich eher vielleicht wie eine Jazzsängerin spreche. Ja, die Gesangsstimme ist natürlich ganz woanders gelagert, in der Höhe, ja, in der lyrischen Höhe, auch mit Koloratur und so. Nee, das ahnt man natürlich so erstmal noch nicht.
Lassen Sie uns noch mal kurz über die Anfänge sprechen, diese vielfältigen Interessen in Ihren jungen Jahren. Wie kam es dann zu dem Entschluss, auch wirklich die Musik zu Ihrem Beruf zu machen, das Singen zu Ihrem Beruf zu machen?
Mein erstes Studium war ein Schulmusikstudium mit Hauptfach Klavier in Stuttgart. Und da hatte ich Gesang als Nebenfach. Und da ging eigentlich erstmal so alles verloren, was ich naturgegeben schon hatte. Also im Kirchenchor zum Beispiel, als ich da mit 16 rein bin, da hatte ich noch nie Gesangsunterricht und ich hatte einfach naturgemäß Höhe und Koloraturen und das ging erstmal alles weg. Ja. Und dann konnte ich nur noch eine Oktave singen und die auch nur schräg und da habe ich erst gedacht, oje, oje. Und dann habe ich aber eben eine tolle Begegnung gehabt mit Carl Davis, dem damaligen berühmten Coach an der Stuttgarter Hochschule, der mich da wieder auf die Schiene gebracht hat und dann auch der Kurs bei Silvia Gesti, der dann wirklich plötzlich die Türen aufgemacht hat. Ja, da war ich auf einem Kurs bei ihr 2 Wochen und da hatte ich danach eine Oktave mehr und hatte Königin der Nacht mit ihr gearbeitet und konnte die hohen Fs singen. Und da war es für mich klar, also ich möchte das machen. Und dann habe ich zu ihr gewechselt und habe dann noch 2 Jahre drangehängt im Hauptfach und dann war es soweit, ja.
Dieses Thema wollen wir natürlich gleich noch vertiefen, auch das Verhältnis zwischen Lehrerin und Schülerin, das ist ganz wichtig und auch gerade diese Pädagogin, diese Gesangspädagogin, diese berühmte Sängerin war ja ganz prägend auch für Sie. Aber ich möchte auch an dieser Stelle unser Gespräch mal schnell in eine andere Richtung lenken, sozusagen ein kleines Intermezzo. Wir könnten jetzt wirklich sehr schön chronologisch weiter über Ihr musikalisches Leben sprechen, über die große künstlerische Laufbahn, über die Rolle der Lulu, die Sie so oft verkörpert haben. Aber wir wollen jetzt schnell natürlich nach Ihrer Sprechstimme auch Ihre Gesangsstimme hören. Auf Ihrer aktuellen Platte, Frau Petersen, hört man Sie nicht mit Opernarien, sondern als Liedsängerin. Welt, das ist der Titel dieser CD, das ist der erste Teil einer geplanten Trilogie. Welche Idee Sie damit verfolgen, dazu gleich mehr. Doch zunächst wollen wir Sie hören, und zwar mit einem Lied aus dieser CD, Sehnsucht von Robert Schumann. Marlies Petersen, Sie singt, Sie singen, Frau Petersen, und am Klavier werden Sie begleitet von Stefan Matthias Lademann.
So flüchtig die
Robert Schumann, Sehnsucht, gesungen von Marlies Petersen am Klavier, Stefan Matthias Lademann. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Sopranistin Marlies Petersen. Gastgeber ist Eckart Rölke. Ich blick in mein Herz und ich blick in die Welt, bis vom schwimmenden Auge die Träne mir fällt. Das ist ja wirklich ein extremes Lied, das wir da gerade gehört haben. Die Hoffnung, die Sehnsucht umsonst, die Zeit, die ist flüchtig. Das ist ja eine arg bittere Erkenntnis eigentlich, die da ausgedrückt wird von Robert Schumann. Warum haben Sie gerade dieses Lied, Frau Petersen, ausgewählt?
Ja, naja, dieses Lied ist ja eben auf der CD in dieser Rubrik Hoffnung und Sehnsucht mit eingegliedert. Und es geht ja sozusagen um unser Menschsein in dieser Welt. Und da ist natürlich die Sehnsucht und die Hoffnung eine treibende Kraft, aber auch eben die Erkenntnis, dass die Zeit so flüchtet, das ist eben gar nicht, das ist ein Los und Erkenntnis drin, dass die Zeit einfach uns davonrennt, ja, dass wir gar keinen Zeitraum mehr haben, alle unsere Sehnsüchte zu erfüllen und uns überhaupt vielleicht klar zu machen. Ich denke, das ist so ein richtiges Lied unserer Zeit und deswegen war das ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass es dabei ist.
Darüber wird ja häufig auch in der Oper nachgedacht. Also Marschallin sagte, die Zeit ein sonderbar Ding.
So ist es, ja. Ich meine, wir sind alle irgendwie Opfer unserer vollgepackten Tage. Ja.
Sie hatten es eben schon gesagt, die CD hat verschiedene Rubriken. Mhm. Hoffnung und Sehnsucht, Los und Erkenntnis, Mensch und Natur, Himmel und Erde. Mhm. Das sind so die einzelnen Kapitelüberschriften in dieser CD. Das nennt man, glaube ich, ein Konzeptalbum.
So ist es, ja.
Was ist das für ein Konzept, Frau Petersen?
Das ist das Konzept, also der Übertitel über diese drei CDs ist ja Dimensionen. Und ich habe mir Gedanken gemacht einfach über die Dimensionen, in der wir Menschen leben. Und da sehe ich natürlich, die erste Dimension ist die des Hier und Jetzt, ja, der Welt zwischen Himmel und Erde. Und was wir, also auch was wir als in der Natur und in was uns bewegt erleben, aber auch die ganzen Fragen des Lebens, ja, dieses Hadern, was man hat und diese Kraft, die einen weitertreibt. Warum steht man immer wieder auf und macht weiter? Weil man eine Vision hat und weil man sich vielleicht irgendwo hinsehnt. Und ich fand es schön, in unserer heutigen schnellen Zeit einmal eine CD zu machen, die zwar so aussieht wie ein Gemischtwarenladen, aber ja durchaus ein tiefer liegendes Konzept hat und wo man sich vielleicht auch mal hinsetzen kann zu einer ruhigen Stunde und sich mal auf eine Reise mitnehmen lassen kann, die uns vielleicht bewusst macht, nehmt euch doch mal wieder mehr Zeit, vielleicht in die Natur rauszugehen, mal wieder einen Baum anzuschauen oder mal sich an einen Baum zu setzen und zur Ruhe zu kommen, weil ich finde, wir hektiken und hetzen und durch die Zeit und die Ansprüche sind groß und wir vergessen zu leben in dieser Welt. Ja.
Zur Ruhe kommen heißt auch in der Natur zur Ruhe kommen. Also die CD ist aufwendig gestaltet, auch grafisch aufwendig gestaltet. Und da sieht man lauter Naturfotos, und zwar spezielle Naturfotos. Also Sie und den Pianisten in einer Meeresumgebung mit teilweise auch ziemlich schroffen Gesteinen.
Ja, das ist richtig. Diese Fotos sind alle auf Lesbos gemacht worden, im versteinerten Wald. Also das ist quasi Jahrmillionen altes Gestein oder Holz. Und das war für mich auch so ein Sinnbild unserer Welt und der Erde. Ja, und deswegen ist das so dort alles aufgenommen und quasi fließt ein mit in das Gesamtkonzept Welt.
Sagen Sie was zu dem Pianisten, der Sie begleitet, Stefan Matthias Lademann. Arbeiten Sie schon lange mit ihm zusammen?
Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Also Stefan Matthias Lademann, wir waren beide in Stuttgart. Und ich habe bei Silvia Gesti damals studiert, als er aus dem Osten quasi kam und dort Pianist wurde und ganz, ganz viel in Silvia Gestis Stunden begleitet hat. Das heißt, wir haben einige Konzerte damals im Studium miteinander gemacht, haben uns aber dann eigentlich 20 Jahre aus den Augen verloren. Bis er eines Tages in Wien, also er lebt jetzt in Wien und unterrichtet dort auch, mich kontaktierte und sagt, du singst gerade, ich glaube, das war Olympia, also es war Hoffmanns Erzählung, ich komme in die Vorstellung. Und dann denke ich, das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann sehen wir uns wieder nach dieser langen Zeit und haben dann miteinander nachher was getrunken und gegessen und sozusagen die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Und da ist einfach eine Wiedervereinigung, hat da stattgefunden. Und dann gab es den Moment, wo er eingesprungen ist für einen Liederabend in Frankfurt, lustigerweise, das war 2016. Und seitdem, das war so eine schöne musikalische Arbeit, seitdem haben wir uns gefunden, wiedergefunden und haben eben dieses wunderbare Projekt dann auch miteinander gestaltet.
Frau Petersen, vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück. Da gab es noch ein paar Fragen bei mir, noch für meinen Zettel, den ich vorbereitet habe. Stichwort Tuttling, Sie hatten das ja schon genannt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mit 15 Jahren zum ersten Mal eine Oper gehört haben. Mhm. Und zwar in Tuttling, den Rigoletto. Stimmt das?
Ja, das stimmt, ja. Das war ein Gastspiel vom Theater Pforzheim bei uns in der Stadthalle.
Und das war sowas wie ein Initialerlebnis, sonst hätten Sie es ja wahrscheinlich nicht erzählt, irgendwann mal.
Das war ein Initialerlebnis eigentlich insofern, dass ich in der Hälfte eingeschlafen bin. Ja, weil ich mit Oper damals noch überhaupt nicht in Berührung war, ja, und eigentlich nur mit Klaviermusik und das mir eigentlich erstmal gar nichts gesagt hat. Ich habe die Oper wirklich erst richtig kennengelernt im Studium, als ich dann auch in der Stuttgarter Oper ab und zu mal dorthin bin und dann kam es mehr ins Leben. Ja. Aber ich meine, ich bin in einer Familie groß geworden, wo Klassik hören überhaupt gar kein Thema war. Und deswegen bin ich damit auch nie in Berührung gekommen. Nur durchs eigene Klavierspielen. Ja, das kam erst sehr, sehr viel später bei mir.
Klassik hören war nicht üblich, aber Ihre Eltern haben Ihnen mit 7 Jahren Klavierunterricht gegeben, gegönnt gewissermaßen.
Ja,
das
Gott sei
heißt
Dank.
Also, die Bedeutung der Musik war schon gegenwärtig.
Ja, also ich erinnere mich an eine Geschichte, die mein Papa mir erzählt hat. Ja, er wollte, als er klein war, immer Mandoline spielen. Und dann hat er von seinen Eltern aber leider keine Mandoline bekommen, sondern eine Geige. Und das war ein Horror für ihn, weil er das nie richtig lernen konnte und auch nicht wollte. Und die Mandoline blieb auf der Strecke. Und er wollte halt immer, dass seine Tochter mal Klavier lernt. Und dann hat er mir das Klavier sozusagen besorgt. Und ich habe tatsächlich einfach durch einen tollen Lehrer dann sehr viel Freude daran bekommen. Also diesem Horst Weiß in Tuttling habe ich das auch zu verdanken, dass ich die bin, die ich heute bin, weil er den Boden gelegt hat für das Ganze, das musikalische Verständnis, das Gefühl der Musik von Bach bis Bartok, sage ich jetzt mal einfach. Ich habe damals auch schon Hinde mitgespielt und Bartok Mikrokosmos gespielt, aber auch Klassisches und einfach eine ganz große Bandbreite.
Also Musik auch in den Fingern zu haben, das ist ja auch was Haptisches. Also wenn man Akkorde greifen kann, dann hat man ein anderes Verständnis für Harmonien.
Ganz genau. Und deswegen kann ich auch heute, wenn ich eine Oper studiere, mir erstmal, sagen wir mal, die ganze Oper selber einstudieren. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich brauche lange, lange erstmal keinen Korrepetitor, sondern erst vielleicht so im letzten Monat, wo man mal auswendig lernen muss. Ja.
Und manchmal dürfen Sie es auch sogar zeigen auf der Opernbühne. Also jetzt aktuell in der lustigen Witwe, Hanna Glavary, die sitzt da in ihrer Kabine, hat dann ein Klavier stehen und dann Marlies Petersen greift in die Tasten. Aber nur so ein bisschen.
Ein bisschen so ein melancholisches Schwelgen ist das. Ja.
Hat sich das der Regisseur Klaus Guth ausgedacht oder haben Sie gesagt, ach, ich könnte doch hier mal loslegen?
Das ist tatsächlich entstanden. Ja. Ich habe mich ans Klavier gesetzt auf den Proben und habe einfach, als da war vorher das Danilo-Lied, das Auftrittslied, und dann habe ich das einfach so von den Noten mal so geklimpert. Und dann hat Klaus Guth gesagt, das ist eine grandiose Idee, das lassen wir so. Ja. Und blieb das drin.
Spielen Sie denn heute auch noch Klavier? Also wenn Sie Partien einstudieren?
Dann ja.
Aber nicht
sonst,
zum Vergnügen?
Nee, sonst tatsächlich, dazu habe ich gar keine Zeit mehr. Ich hoffe ja, dass das nochmal kommt und ich die alten tollen Sachen von früher alle nochmal wieder auffrische. Aber im Moment habe ich noch gar nicht wirklich die Zeit, ja, die Ruhe.
In irgendeinem Nebensatz habe ich gelesen, dass Sie auch Querflöte gespielt haben. Mhm. War die Querflöte mehr als nur ein Nebensatz wert in Ihrem Leben?
Ja, mit 12 bekam ich eine Querflöte, weil ich eine Freundin hatte in der Schule, die das ganz toll spielte. Und ich mochte den Klang sehr gerne. Und dann hat sie mir halt gezeigt, ein paar Griffe. Und ich wollte das unbedingt lernen. Und das habe ich dann auch tatsächlich, habe ich auch in Tuttling Unterricht bekommen. Und habe dann auch wie beim Klavier ein paar Jungen musiziert. Mit der Flöte gemacht und sogar einen Preis gewonnen. Also das war tatsächlich dann auch ein Teil meines Werdegangs für ein paar Jahre bis zum Abitur immerhin.
Frau Petersen, wir wollen jetzt auf die nächste Musik zusteuern. Eine Musik, die in Ihrer Jugend, wenn ich das richtig weiß, ziemlich viel bedeutet hat. Popmusik von ABBA. Was hat Sie denn damals gereizt? War das das Lebensgefühl, das mit diesen Songs da ausgedrückt wurde? Oder war das auch die musikalische Brillanz? Und ich meine, aber jenseits von Pop, das ist ja musikalisch einfach ganz brillant gemacht.
Ja.
Die Arrangements, die Art, wie die singen, das ist ja hochvirtuos eigentlich.
Ja, also das Erste mit ABBA war eigentlich das, dass es bei uns zu Hause war Popmusik sehr verpönt. Ja, und ich durfte eigentlich sowas gar nicht hören. Und die ABBA-CD war die erste, die ich bekam. Und das war ein ganz großer Kampf. Da war ich 15, als ich meine erste Pop-CD kaufen durfte, mir wünschen durfte. Und das war eben ABBA. Und da ist natürlich eine ganz große Liebe entstanden für das allererste Pop-Erlebnis meines Lebens. Und die haben mich sehr lange begleitet. Ich habe dann natürlich alle CDs von ABBA gekauft. Und ja, das war dann natürlich für mich, wenn man dann so in der Pubertät ist, waren die das ganz große Idole, ja, die beiden Frauen. Ich habe natürlich besonders Agnetha toll gefunden, wegen der hohen Stimme wahrscheinlich auch. Und die beiden Männer, die dann einfach musikalisch da den Unterbau geliefert haben, es war für mich eine ganz wichtige Zeit, aufbrechen einfach in ein Erwachsenwerden. Ja.
Der Titel Head Over Heels, warum genau dieser Titel, Frau Petersen?
Naja, das ist dieses Outburst, einfach das junge, ja, Hals über Kopf, einfach ins Leben fallen. Ja.
Und zwar das ins Leben fallen einer Frau.
Ja, so ist es.
Schwedische Popgruppe ABBA mit Head Over Heels. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Sopranistin Marlis Petersen. Frau Petersen, über ABBA können wir vielleicht gleich nochmal sprechen oder auch über die Persönlichkeit, die da gesungen hat, was da zum Ausdruck kommt. Ich möchte aber jetzt doch nochmal ein Stichwort aufgreifen, das Sie vorhin erwähnt hatten, und zwar Ihre Lehrerin Silvia Gesti in Stuttgart an der Musikhochschule. Sie ist die Königin der Koloratur und so hat sie ihre Autobiografie überschrieben. Also eine ganz große Sängerin, auch eine ganz wichtige Pädagogin. Sie haben es ja eben angedeutet. Das würde mich jetzt doch nochmal interessieren. Sie haben gesagt, vorher gab es irgendwie mit ihrer Stimme ein Problem. Das war nur noch eine Oktave, ungefähr der Umfang. Und dann hat sie irgendwas gemacht, was sie sozusagen geradezu befreit hat.
Ja.
Das ist ja da interessant, auch für jemanden, der nicht sich mit dem Gesang so richtig auskennt. Was kann da so eine Lehrerin, ein Pädagoge aufschließen bei einer jungen Künstlerin?
Naja, ich meine, wenn die Chemie stimmt zwischen Lehrer und Schüler, was schon Voraussetzung ist, und natürlich auch Vertrauen ist was ganz Wichtiges, dass man nicht gleich sagt, oh, das ist nichts für mich und das probiere ich gleich gar nicht, sondern dass man sich einlässt. Ja, das ist ganz immer wichtig, sowieso für alles im Leben. Aber bei ihr war das, sie hatte eine ganz besondere Technik und das war die rhythmische Stütze, ja. Und das ist sozusagen, das Zwerchfell ist ja beim Singen oder zum Beispiel wenn man beim Husten, ist das immer tätig. Und sie hat daraus eine rhythmische Technik entwickelt für Singen. Hat sie mir erzählt, hat sie bei ihrem Hund entdeckt an der Ampel, ja, dass der plötzlich, wenn er außer Atem war, immer so hechelte. Und da bewegte sich der ganze Körper in einem rhythmischen Ablauf. Und hat sie gesagt, das ist ja interessant, ja. Also, und dann hat sie das für sich probiert. Und dann hat sie die Stücke, alle Opernstücke, einfach mit einer rhythmischen Stütze. Ich muss es mal vormachen, sonst versteht man das ja nicht. Also ich kann zum Beispiel stützen, ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Oder ich kann umgekehrt stützen, ich lasse den ersten los und dann geht es so. Ach, ich fühl's, es ist verschwunden. Und durch diese Stütze helfe ich der Luftsäule sozusagen eine Unterstützung zu haben und dann kann sie viel einfacher raus und tragend ins Publikum gehen. Und das hat für mich total alles aufgemacht und vor allem die extreme Höhe. Diese Staccato-Koloraturen der Königin der Nacht, das war dann alles abgestützt und haute nur so raus. Ja? Und das war für mich ein totales Phänomen, diese Technik zu erarbeiten und so. Und dadurch, dass ich dann regelmäßig Unterricht hatte bei ihr, habe ich das etabliert. Heute ist es natürlich so, ich nutze die rhythmische Stütze nicht mehr so extrem, wie ich das damals gemacht habe. Aber ich kann sie ganz gezielt anwenden auf Töne, die lange gehalten werden müssen. Dann haben die wirklich den richtigen Unterbau und dann kann man den Ton oben drauf setzen. Und das hilft natürlich ganz enorm über ganz große technische Klippen hinweg. Ja.
Technik erarbeiten, das bedeutet, die Lehrerin erklärt das erstmal, dann macht man das nach, man steht nebeneinander, man sieht, was sich da bewegt am Körper und eben haben sie es ja vorgemacht, akustisch hat man es gehört, ich habe es auch ein bisschen gesehen an Ihnen und Aber es ist nicht einfach ein Schalter, der dann umgelegt wird, sondern nee, das muss man sich erarbeiten.
Das
dauert
erarbeiten.
Wochen.
Ja, weil nur natürlich der Körper ist ja ein Gewohnheitstier und der kann nur das, was er eigentlich schon lange macht. Und wenn was Neues kommt, muss er sich richtig umgewöhnen. Und da ist sie dann, also sie legt dann auch Hand an einen selber an, sozusagen, dass man das versteht, was da passiert mit dem Bauch und dem Zwerchfell. Und dann wird es integriert erstmal in Übungen, in einfache Tonübungen und dann kommt es langsam in die Stücke hinein. Und dann beginnt der Körper das zu verstehen und dann wird es langsam verinnerlicht und dann kann man sich dran gewöhnen. Und jedes Stück aber ist wieder neu. Ja, weil man dann wieder neu gucken muss, wo stütze ich, wo lasse ich los. Es geht da einfach auch um sowas wie Anspannung und Entspannung.
Das stelle ich mir vor, ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt dann als Sängerin, oh, das funktioniert. Und allmählich trägt es mich dann, ja.
Ja, und das ist dann wie Fahrradfahren, was man nie wieder verlernt, was einfach da ist. Wie ein Vehikel, das auf den Gesangswegen einfach einen begleitet.
Frau Petersen, bleiben wir doch noch ein bisschen bei dem Thema, aber jetzt nicht so technisch, sondern so, was bedeutet das, was Sie erzählen, was bedeutet es, eine Sängerin zu sein, wenn man einen Alltag hat? Sie haben abends eine Aufführung, eine große Aufführung, eine wichtige Aufführung, jede Aufführung ist wichtig. Gibt es da eine spezielle Vorbereitung? Also sind Sie da tagsüber zum Beispiel auch beim Sprechen ein bisschen vorsichtig? Reden Sie da weniger oder ist das Aberglaube, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Da findet jede Sängerin und jeder Sänger für sich einen Weg. Ich schätze das schon sehr, wenn ich am Tag selber einen ganz ruhigen, entspannten Tag habe. Ich tue jetzt da nichts Besonderes. Ich lebe schon einen ganz normalen Alltag, aber ich gucke drauf, dass ich gern nochmal in der Natur bin, mich ein bisschen auftank und nicht so viel spreche. Abends singt man sich dann sehr vorsichtig, behutsam, liebevoll ein und dann nimmt man sozusagen Bestandsaufnahme der Stimme. Und dann weiß man schon fast, wie der Abend wird. Ja. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Momente. Manchmal ist die Stimme sehr müde und dann denkt man, oh Gott, wie geht denn das heute? Ja. Und manchmal ist die Stimme fit wie ein Turnschuh und dann freut man sich auf die Vorstellung. Also das ist wirklich, man ist so sehr, sehr Mensch auch. Und das nehme ich aber auch gerne mit als Energie in so einen Abend hinein. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht so toll drauf bin, das kommt da immer mal wieder vor, dann nehme ich einfach, versuche ich diese Fragilität meines Seins mit einzubringen in den Abend.
Und dann hilft Ihnen natürlich auch die Technik.
Dann ist die Technik wirklich das A und O.
Frau Petersen, nochmal zurück zu ABBA. Wir haben eben diesen Titel gehört, Head Over Heels, Hals über Kopf. Das Lied handelt von einer starken Frau mit einer unglaublichen Dynamik. Die lustige Witwe Hannah Glavary, die Sie in Frankfurt darstellen, in einer Inszenierung von Klaus Guth. Das ist ebenfalls eine starke Frau, die die Zügel in den Händen hält. Sind Ihnen solche Rollen besonders lieb?
Nein, also ich würde sagen, das ist eine Farbe im Repertoire dessen, was mir gefällt. Ja. Also, und ich meine, die Hannah Glavary ist vielleicht auch nur oberflächlich stark, weil sie als eine reiche Witwe erscheint. In der Inszenierung von Klaus Guth sieht man aber durchaus, dass sie gar nicht so stark ist, wie sie aussieht. Ja.
Aber sie hat den Grafen Danilo doch im Griff. Also sie will was von ihm und das kriegt sie dann schließlich auch. Nämlich dieses Liebesgeständnis.
Das endlich, ja, nach der ganzen Operette am Ende sagt er es dann auch. Aber er sagt es ja auch nicht direkt. Doch er sagt es einmal ganz kurz, als sie sagt, ich habe gar kein Geld. Da sagt er, ich liebe dich. Ja. Sie hat ihn im Griff, weiß ich gar nicht. Also ich habe eher das Gefühl, die beiden hatten ja eine Geschichte früher. Und da sind viel Verletzungen auch einhergegangen. Und die schleppen beide irgendwo mit sich rum und deswegen können sie auch kein Geständnis wirklich so abgeben. Ja.
Ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs gelesen, ich glaube, das war in dem Fall im Programmheft auch zu dieser Aufführung in Frankfurt, dass die lustige Witwe auch irgendwie einen Geschlechterkampf darstellt. Sehen Sie das auch oder ist das ein bisschen übertrieben? Ist da zu viel reingeladen?
Wie würden Sie das meinen, ja, jetzt im Detail?
Frau setzt sich gegen Mann durch oder Frau guckt, dass sie ihr Recht bekommt.
Ach.
Oder Frau...
Also
übertrieben.
Ja, finde ich, ist überhaupt kein Diskussionspunkt jetzt für mich da in dieser Operette. Die Männer haben ja auch dann, also da kann man ja auch dann sagen, okay, die Männer im Cancan finden alle den Sex toll. Also ich finde, das ist nicht wirklich ein wichtiges Thema bei dem Ganzen.
Bei dem Stück nicht, aber bei der Lulu natürlich schon. Und wir kommen selbstverständlich auf die Lulu zu sprechen. Insgesamt 10-mal haben Sie, in 10 Produktionen haben Sie die dargestellt von Nürnberg. Ganz wichtig, Hamburg 2004, ja. Peter Konvitschny. Lulu ist ja so eine sehr schillernde Figur. Femme fatale, dann auch Opfer natürlich, endet ganz grausam in der Gosse am Schluss. Projektionsfläche für die Männer, die sie immer anders anreden, die haben gar keinen Namen für sie. Ich nannte dich so, ich nannte dich so.
Ganz genau.
Dann das Porträt, das durch diese ganze Oper geistert, verschiedene Bilder von Lulu. Was ist der Reiz dieser Figur? Und ich meine, wenn man das in 10 verschiedenen Produktionen, wenn sie das in 10 verschiedenen Produktionen darstellen, dann ist das ja auch etwas, was nicht nur technisch abläuft, sondern das ist, hat ja was mit einem Interesse auch zu tun.
Ja, ja, sehr. Ich meine, das ist eine faszinierende Figur, weil sie irgendwo ungreifbar ist. Ja? Jeder Mann versucht, sie zu greifen, ihr was überzustülpen, eben Projektionsfläche. Und sie erfüllt das natürlich spielerisch, ja, aber sie bleibt trotzdem immer die Ungreifbare. Also sie lässt sich nicht in eine Schublade tun. Ja, und das war, ist natürlich faszinierend, wenn man durch so ein Stück geht, so von, also Lulu geht ja von Mann zu Mann, manchmal nicht freiwillig, ja, sondern sie wird immer von Dr. Schön weiter verheiratet an irgendjemanden, weil er sich nicht auf sie einlassen will, weil es nicht standesgemäß ist. Also sie wird immer schön weiter, sozusagen weitergegeben, und er hat trotzdem mit ihr den Spaß, den er braucht, aber er kann sie standesgemäß einfach nicht ehelichen. Und für sie ist Dr. Schön aber, glaube ich, die einzige Liebe. Ja, und deswegen ist es natürlich auch ganz furchtbare Geschichte, weil es nie zusammenkommt. Und als es denn endlich zusammenkommt im zweiten Akt und die wirklich dann zusammenleben, geht das Chaos ja richtig los. Ja, weil natürlich Lulu ihr Leben so wie vorher weiterlebt und ihren Jour fix hat, wo sie ihre ganzen alten und neuen Liebhaber alle ins Haus holt, während er auf der Börse ist. Und er das dann halt eines Tages nicht auf die Börse geht und das alles beobachtet und es dann zu diesem letztendlichen Erschießen kommt, ja, wo viel auch diskutiert wird, erschießt sie ihn mutwillig oder löst sich der Schuss oder im Affekt. Da beginnt dann der Fall dieser Figur. Vorher war es ja ein Aufstieg, sie ist jung und schön und wird geliebt und sie liebt das Leben und ist selbstverständlich mit allem. Und da beginnt es ja dann auch mit dem Lied der Lulu, beginnt der Abstieg, wo sie dann fliehen muss wegen des Mordes, in Paris landet in der großen Gesellschaft und dann die Börse zusammenbricht, die ihr ganzes Geld verliert und dann in London in der Dachkammer da endet mit Jack the Ripper. Das ist für mich einfach so eine irre Geschichte, die gibt's in der Operngeschichte so nicht nochmal. Und das hat natürlich ein ganz großes Faszinosum. Und natürlich ist es auch nie gleich, weil jeder Regisseur hat einen eigenen Blickwinkel auf die Figur und deswegen war es immer wieder neu für mich, ja.
Und es gehört für Sie selbstverständlich auch dazu, dass die vervollständigte Fassung gespielt wird von Friedrich Seha?
Ja, fand ich sehr wichtig, weil ich finde, diesen dritten Akt, der musikalisch vielleicht erstmal so ein bisschen hohl erscheint, hat seinen Sinn ja auch. Ja, das Paris-Bild, die Musik, wo man immer sagt, das ist ja gar nicht der Berg. Ja, aber ist genau Berg, weil das sind die Partizelle, die er fertig hatte. Und ich glaube schon, dass er das geplant hat, dass das so hohl klingt, weil natürlich diese ganze Gesellschaft der großen Kreise und Feste und so, da dreht sich alles nur wirklich um ein großes Nichts. Und das finde ich schon sehr, sehr clever. Und das gehört aber zur Geschichte von Lulu sehr dazu.
Frau Petersen, welche Chancen, Risiken und Nebenwirkungen gibt es denn als Sängerin, wenn Sie sich so intensiv über viele Jahre mit so einer Rolle beschäftigen?
Das ist jetzt wirklich gut. Also sagen wir so, lange Zeit begleitet es einen und inspiriert einen unglaublich, ja, weil man natürlich auch irgendwo das wie verinnerlicht hat. Und es gab aber eben den Zeitpunkt in den letzten Jahren, wo ich gemerkt habe, dass mich das seelisch schon sehr mitnimmt, weil man immer wieder eine Frauenfigur verkörpert, die einfach zugrunde geht. Ja, und das färbt so ein bisschen, es legt so einen Schatten auf die Seele. Und ich habe dann auch bewusst einfach entschlossen, dass es jetzt dann reicht. Ja, ich habe da dann meine letzte deutsche Lulu in München gemacht mit Petrenko. Das war ein ganz großer Moment für mich. Und Tscherniakow. Und dann die allerletzte an der Met mit Kentridge und
William
Lothar
Kentridge.
Königs. Und das waren für mich zwei ganz grandiose Endstationen, um die Rolle, ich sage mal, in den Äther zu schießen. Der Abschied war nicht leicht, also das war ein emotionales, wirklich eine Ablösung, eine Abnabelung. Und jetzt ist es aber, also es ist gut gelungen und ich bin in Frieden, ja, mit ihr. Und trotzdem in großer Liebe, weil ich war für mich eine der größten Rollen, auch musikalischer Art. Und es war wirklich ein großes Loslassen.
Von Alban Bergs Hochdruckmusik nun ein Sprung zurück in der Musikgeschichte zur Barockmusik. Auch dort werden selbstverständlich Affekte dargestellt, aber eben mit ganz anderen musikalischen Mitteln. Sie haben ein Musikstück, Frau Petersen, von Antonio Vivaldi auch gewählt, ausgewählt für diese Doppelkopfsendung. Das Concerto für Blockflöte und Orchester, Opus 10, Nummer 2 in G-Moll. Das sagt erstmal nichts, aber der zweite Satz, der trägt eine Überschrift, Phantasmi. Und das sagt natürlich schon etwas. Wir werden es gleich hören. Das ist eine extreme Musik. Man könnte salopp gesprochen auch sagen, das ist eine völlig durchgeknallte Musik. Und das bei barocken Klängen. Was macht da für Sie der Reiz aus?
Na, das für mich ist immer wieder faszinierend, bei Mozart und eben auch in der Barockmusik, was in der Zeit an Emotionen dargestellt werden konnte, rein musikalischer Art. Da gab es ja kein Verismo und keinen schönen Gesang, sondern es war einfach wirklich die Musik, die das durch die Art der Komposition konnte und uns richtig mitreißen konnte. Und witzigerweise habe ich ein Phänomen, das ich mir gar nicht erklären kann. Wenn ich mich entspannen möchte, dann höre ich Barockmusik, ja, und oft eben Gitarre, Mandoline, Blockflöte. Das reinigt für mich die Seele, ja. Und dann habe ich eben bei dieser Suche nach Musik den Maurice Steger entdeckt und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ein Phantasmi, dieser Mensch. Das ist wirklich unglaublich, was er aus dieser Musik macht.
Maurice Steger, Blockflöte und das Ensemble I Barocchisti unter der Leitung von Diego Fasolis mit diesem Concerto von Antonio Vivaldi. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Sopranistin Marlies Petersen. Frau Petersen, Klaus Guth hat in Frankfurt die lustige Witwe inszeniert. Wir haben darüber gesprochen. In einem Interview mit der Frankfurter Neuen Presse hat er über Sie, Marlies Petersen, gesagt, Zitat, sie fällt in ihrem Leben immer wieder radikale Entscheidungen. Können Sie vielleicht an einem Beispiel erklären, was Klaus Guth da gemeint haben könnte? Details hat er natürlich nicht verraten.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, was er meinte. Ich bin ja vor 9 Jahren nach Griechenland ausgewandert. Ja, und das war schon natürlich eine krasse Entscheidung. Ich liebe Veränderungen. Ich finde, das bringt uns weiter und ist wichtig für die Seele und fürs Reiferwerden.
Warum gerade Griechenland?
Ja, Griechenland bin ich begegnet, als ich 15 war zum ersten Mal. Damals gab es diese ganz tollen, günstigen 500 D-Mark für 2 Wochen Griechenland mit Flug und Übernachtung. Und das habe ich dann gemacht. Das war Korfu damals. Und ich war sofort verliebt in dieses Land, in das Meer, in die Kultur, in die Menschen, in die Natur sehr. Also diese Inselwelt war für mich wirklich eine Offenbarung. Und dann bin ich gleich die nächsten Jahre wieder und dann bin ich nach Kreta und nach Rhodos und habe dann auch 4 Jahre in Pelion verbracht. Und es war für mich plötzlich wie zweite Heimat. Und da habe ich gedacht, eines Tages vielleicht kaufe ich mir mal ein Land oder baue mal ein Haus oder ziehe da mal hin. Und dann habe ich das aber lange wieder vergessen, bis es zu diesem einen Moment kam, wo ich eigentlich nach Berlin ziehen wollte. Und ich da wie magisch nichts gefunden habe, also wo mein Herz sich berühren ließ. Und dann flog ich nach Griechenland, das war Februar, da war es in Berlin -1 Grad Usselregen, sage ich immer. Und steige in Athen aus bei 17 Grad plus blauer Himmel, Sonne. Und da hat es geklickt und dann habe ich das umgesetzt und wahrgemacht.
Und Sie haben, glaube ich, eine Wohnung in Athen, aber auch ein Haus auf der Peloponnes. Ja. Also da wirklich dann ganz weit weg.
Ganz weit weg und wirklich am Meer inmitten von Olivenfeldern. Und ich mache ja auch mein eigenes Olivenöl. Also das ist wie so ein wunderbares Gegengewicht zur Kunst, ja, dass man auf der Erde bleibt.
Sie machen Ihr eigenes Olivenöl, heißt Sie ernten die Oliven und bringen die dann zum Keltern oder
so
zum
Pressen?
So
ist es richtig, ja, zum Pressen. Und dann habe ich so meine 300 Liter im Jahr eigenes Öl. Das ist natürlich grandios, das macht richtig glücklich.
Kann man nicht beziehen irgendwo im Handel?
Natürlich können Sie das, ja.
Da muss man mal recherchieren, wenn man da rankommt.
Da muss man recherchieren, genau.
Frau Petersen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine indiskrete Frage ist oder eine zu psychologische Frage, aber das könnte man ja auch als Flucht interpretieren, so eine Entscheidung wegzuziehen. Zumindest eine Flucht vor dem Alltag, vor dem hektischen Alltag einer Künstlerin, die international auftritt, die unglaublich viel auf Reisen ist, im Flugzeug sitzt, in Hotelzimmern aufwacht.
Ja, da ist sicher was dran. Also Flucht ist vielleicht extrem ausgedrückt, aber natürlich ist es auch ein, sagen wir mal, ein Heraussteigen aus einem Dauersystem. Ja? Ich finde ja, wir Deutschen, ganz besonders wir Deutschen, sind ein Volk, wo alles sortiert, systematisiert, in Ordnung, in Schubladen. So und so hat es zu sein. Der Busch darf nur so und so lang sein. Da gibt es die Normtomate und wir müssen uns immer danach richten. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Auch der Druck, der dahinter steckt.
Der Druck, ja. Und wenn man das nicht macht, dann gucken dich plötzlich deine Nachbarn oder die Leute komisch an. Und das ist nicht mein Naturell. Und Griechenland war immer für mich natürlich einfach mal 5 Grad sein lassen, entspannen, Füße hoch.
Da gibt es auch keine Kehrwoche.
Da gibt es keine Kehrwoche, genau. Und da darf man auch mal sein, da darf man auch mal schmuddelig sein. Da haben wir nicht einen Putzwahn oder einen Aufräumwahn. Und gut, es ist, ich muss sagen, es war schon auch eine krasse Erfahrung, die man dort mit seiner eigenen Geduld erlebt. Ja? Also wenn mal irgendwas nicht funktioniert im Haus und da soll dann der Reparateur kommen, dann kann er halt wieder, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Dann kommt er halt, dann kann er nicht oder kommt später oder so. Aber ich finde, man lernt was ganz Wunderbares in diesem Land. Man lernt wieder das Sein. Und auch anzunehmen, dass nicht alles zu dieser Stunde an diesem Punkt geliefert werden muss, ganz toll, sondern es kommt dann der Arbeiter und er macht seinen Job und man trinkt vielleicht noch, bietet ihm einen Kaffee an, kommt ein bisschen ins Gespräch und es menschelt ganz arg da. Und ich finde, das fehlt uns hier und es wird immer weniger.
Das bedeutet in letzter Konsequenz, man lernt auch was über Politik oder über die Gesellschaft. Und
viel.
Als Deutsche in Griechenland, das ist sicherlich nicht immer ganz einfach.
Ja,
wenn man
sieht, wie
gerade das Deutschlandbild der Griechen ja doch sehr prägnant ist, innerhalb auch von Europa.
Ja, also ich meine, natürlich sind die Griechen, die waren sehr Merkel-unfreundlich, sage ich mal, in der Zeit, wo eben diese ganzen Sanktionen da stattgefunden haben. Aber es gibt ja wahnsinnig viele Deutsche, die in Griechenland auch Domizile haben, dort leben. Und ich glaube an sich, dass die deutsch-griechische Freundschaft menschlicher Art eine grandiose ist, weil die beiden sehr viel voneinander lernen kann. Also im Zwischenmenschlichen zum Beispiel kann der Grieche sehr viel von der Struktur, die wir zu viel haben, lernen. Ja, auch vielleicht vom Umweltbewusstsein mal die Erde wahrzunehmen, auf der die rumlaufen. Ja, und das ein bisschen mehr zu achten und zu ehren. Auf der anderen Seite können wir was lernen von dem, dass man einfach auch mal sitzt, genießt, ja, und mal die Arbeit einfach dann nicht zwanghaft jetzt machen muss, sondern sagt, ich gehe jetzt erstmal mit meinen Freunden sprechen und das genießen und die Natur genießen und einen schönen Kaffee genießen und mach das dann morgen früh eben oder morgen Abend, ja. Also dieser Wahn, dass etwas jetzt gleich sein muss, den gibt es da nicht, ja. Und vielleicht ist es auch das, warum wir Deutschen sagen, ah, die Griechen, die arbeiten ja nicht und die machen ja nichts. Falsch. Die arbeiten wie die Wahnsinnigen. Und man, also ich habe ein paar Nachbarn, Reinigung oder mein Schreiner, Schuster, die fangen morgens an, früh, und dann arbeiten die durch, ja, und krauten durch. Und dann haben sie ihre Siesta, ja, weil sie natürlich in der Mittagshitze auch nicht arbeiten kann. Und dann sitzt meine Reinigungsfrau gegenüber bis nachts um 11 in ihrem Schuppen und wartet auf Leute. Für mich oder auch der Schreiner arbeitet sonntags, samstags durch. Ja? Der arbeitet unter der Woche für die Leute und geht dort, repariert die Dinge. Und am Wochenende muss er die Sachen in seiner Schreinerei machen, die Aufträge, die er unter der Woche bekommt. Das ist der Wahnsinn, was die arbeiten. Das sehen wir aber natürlich aus unserem sicheren Abstand nicht. Ja?
Finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, Frau Petersen. Sie sind fast so was wie eine Botschafterin jetzt in mit diesen Aussagen oder eine Mittlerin, eine Mediatorin zwischen dem doch etwas verkannten Verhältnis.
Ich halte gerne die griechische Fahne hoch, weil ich glaube, dass wir natürlich durch die Medien in auf eine Schiene gebracht werden, Dinge so und so zu sehen. Und die sind eigentlich in der Realität, ist das ein Teil einer ganzen Gesellschaft. Und den ganzen anderen 90-prozentigen Teil, den sehen wir nicht. Und dann haben wir aber schon abgeurteilt. Ich sage ja immer, wenn ich in der Politik wäre oder vielleicht Schulsysteme neu kreieren würde, ich würde jedem Menschen als Pflicht auferlegen, dass er in mindestens 3 unterschiedlichen oder 4 unterschiedlichen Ländern der EU ein halbes Jahr verbringen muss. Damit sich mal unsere Denke etwas relativiert, ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir mal ein bisschen wieder unseren Blickwinkel weiten. Und das kann man nur tun, wenn man an Ort und Stelle ist und dort lebt und die Menschen miterlebt und die Situation miterlebt. Dann versteht man auch, dass das, was wir Korruption nennen, nicht Korruption in unserem Sinne ist, sondern Überlebensstrategie. Das war immer so und es wird immer so sein, weil es mit der Politik dort nicht anders geht. Ja, und deswegen ist natürlich eine Kritik an die Politik in Griechenland, ja, die sich ganz schwer verändern lässt. Aber die Menschen, ich komme nochmal auf meinen Schuster, ganz kurzes Beispiel, hat gesagt, wenn ich alles machen würde, was die EU mir auferlegt, dann könnte ich meinen Laden in einer Woche schließen. Ja, und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz großes, wie nennt man das, ein Scheiterbeispiel, dass die EU, so wie wir uns das denken, nicht funktioniert. Ja, weil sie nicht die Menschen dort abholt in der Situation, wo sie sind, sondern ihnen werden Dinge auferlegt. Die Leute entscheiden irgendwo mit Anzügen von Hugo Boss und die ganz große Gedanken haben, aber selbst noch nie mehr als 2 Wochen in einem Land verbracht haben und vielleicht dort nur einen Urlaub gemacht haben und den Alltag nicht erleben. Und da muss ich wirklich sagen, Menschen, Leute, fahrt mal hin, macht euch selber mal ein Bild und relativiert, ja. Und natürlich passiert es auch, dass wir sehr ablenken von unseren eigenen Defiziten hier in Deutschland, weil alles das, was dort passiert, passiert hier auch. Wird nur halt viel besser versteckt, ja, klar. Also deswegen, Mitmenschlichkeit ist, glaube ich, Nummer 1. Wo wir mal wieder ein Auge drauf werfen müssen.
Frau Petersen, an dieser Stelle müssen wir mal einen Punkt machen.
Ja.
Die Zeit ist rum. Wir kommen zur letzten Musik, die Sie ausgesucht haben. Ein Quartett aus New York hören wir, das Sirius Quartett oder Sirius Quartett mit dem Geiger Gregor Hübner. Er hat, wie Sie, in Stuttgart studiert. Die Vermutung liegt nahe, dass Sie sich aus dem Studium kennen.
Richtig, ja. Also Gregor hat damals Jazz und Popularmusik studiert mit Hauptfach Geige und ist dann nach New York und hat dort dieses Quartett gegründet, was sowas ist wie ein Progressive String Quartet, also die machen Klassik, machen aber auch Jazz und er komponiert sehr, sehr viel. Unter anderem auch zum Beispiel sehr viel für einen Rundfunk in Stuttgart, ja, für Orchester von dort. Und die spielen eben sehr, sehr interessante Sachen, improvisieren. Und wir haben jetzt auch ein Projekt miteinander vor. Und deswegen habe ich die Gruppe mal ausgewählt, dass man sie mal kennenlernt auch.
Der Titel New World soll am Ende unserer Sendung stehen. New World, die neue Welt, ein Stück mit ziemlich vielen musikalischen Zitaten. Da hört man so Anklänge an Dvorak, Sinfonie aus der neuen Welt, dann Bella Bartok, Konzert für Orchester. Ist das so ein bisschen auch so ein musikalisches Ratespiel, dieser Titel?
Ich denke, dass die sehr gerne einfach Themen nehmen und die verarbeiten auf ihre eigene Art und Weise. Und es ist sicher auch wiedererkennungswert, aber eben auch, man kann wieder nochmal den Blickwinkel öffnen und sich nochmal in eine neue Klangwelt einhören.
H2 Kultur Doppelkopf heute mit der Sopranistin Marlies Petersen. Gastgeber war Eckart Röke. Jetzt also zum Finale das Sirius Quartett mit New World. Frau Petersen, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Thank you.